ist ein nicht ganz so schönes Thema, aber es reiht sich so ein bisschen ein in das, womit ich jetzt weitermache. Aber ich muss gerade meine Unterlagen suchen. So, ich habe meine Unterlagen gefunden.
Sehr gut.
Ich habe es mal so gemacht, wie Torben es normalerweise macht.
Und habe er hat Zettel.
Ich habe Zettel. Und
die mit Kritzeleien drauf.
Und
ja.
Ja. Ne? Also das sagen wir jetzt nicht, was da hinten drauf steht. Also sind keine Patienten da, das möchte ich betonen. Und mein Thema heute ist Palliativmedizin im Notarztdienst. Das ist also auch ein Thema, das ist mit Lazarus fast ein bisschen angelehnt sozusagen. Es gibt in der aktuellen Notfallmedizin Up-to-Date einen Artikel von Lotz et al. Palliativmedizin im Notarztdienst aus dem Thieme Verlag. Und das hat mich inspiriert, muss ich sagen. Also weil es so ein Thema ist, was irgendwie, was wir alle irgendwie so richtig nicht haben wollen, weil es ja doch unserer Passion als Notärzte irgendwie nicht so richtig, sage ich mal, oder auch als Retter nicht so richtig dazwischen kommt, weil da gibt es ja wenig zu retten, da gibt es nur Leid zu lindern, eigentlich, muss man sagen. Und trotzdem ist es was mit schöner Regelmäßigkeit eigentlich im Rettungsdienst immer wieder auftaucht.
Ich habe sogar das Gefühl, dass das häufiger wird, weil die Kassenärzte, ich weiß nicht, ob sie der Sache nicht mehr nachkommen können oder nicht mehr wollen, aber weil der kassenärztliche Notdienst sich da regelhaft doch mehr rausnimmt, als er das vielleicht früher gemacht hat, und das an uns Notärzten hängen bleibt. Das mag ein sehr subjektives Empfinden sein, nur das ist mein Gefühl, ohne jetzt einzelne Kassenärzte angreifen zu wollen, sondern eher so eine generelle.
Ja, also mein Eindruck ist auch, dass ich doch mit schöner Regelmäßigkeit eben mal wieder so Einsätze habe zu Schmerz, Exazerbationen oder eben auch wirklich akut präfinalen Zuständen, wo dann die Angehörigen zum Beispiel nicht mehr weiter wissen und dann die SAPV-Anbindung, also die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, vielleicht nicht so stattfindet, wie man sich das wünschen würde oder sowas. Also es gibt auf jeden Fall Bedarf.
Ja.
Im Endeffekt möchte ich ganz simpel anfangen damit, was ist eigentlich Palliativmedizin? Die WHO hat das mal wunderbar in ungefähr 735 Sätzen aufgeschrieben und am Ende ist eigentlich herausgekommen, dass es eigentlich, es geht um Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien. Das mit den Familien finde ich eigentlich ganz spannend, die mit Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen, und zwar durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, gewissenhafte Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art. Jetzt kann man sagen, ja klar, das ist ja wieder so eine übliche WHO-Blabla-Definition, wie man das aus dem Medizinstudium so kennt, so irgendwie Public Health, und da haben sie ja für alles Mögliche so diese Definition, ja, was ist eigentlich Gesundheit? Das ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, du erinnerst dich vielleicht, sondern es ist ja auch, dass es dir insgesamt, du im Wohlbefinden lebst und kein Krieg und was weiß ich alles ist. Aber es ist im Fall doch ein Thema, was eben immer wieder vorkommt und was wir im Notarztdienst eigentlich nicht so gerne haben wollen, oder das nicht so gerne haben wollen, stimmt nicht, aber was eben uns widerläuft.
Und was oft stiefmütterlich behandelt
wird. Genau, und was irgendwie genau, das hat, da fährt man schon hin, oder andere Kollegen erzählen das und sagen, ah, das war ich hier da und das hat man doch keine Lust drauf und so. Aber es beginnt die im Krankenhaus, beginnt die auf der Straße, beginnt die halt überall. Torben wollte ich eigentlich jetzt hier fragen an dieser Stelle, wie oft er schon das hatte im Notarztdienst, aber er hat ja schon gesagt, es wird seiner Erfahrung noch deutlich häufiger. Kannst du es bemessen irgendwie?
Also, nee, bemessen kann ich es nicht. Ich würde sagen, dass ich aber schon so jeden fünften NEF-Dienst mit einem Fall, der mehr oder weniger palliativmedizinisch gelagert ist, konfrontiert bin. Also jetzt nicht tagtäglich, aber sehr, sehr regelmäßig. Das sind jetzt aber nicht immer, Palliativmedizin ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, viel mehr als akute Sterbebegleitung.
Ja.
Also Sterbebegleitung habe ich auch schon mehrmals gemacht im Rettungsdienst. Ich glaube, jeder Notarzt ist damit schon mal konfrontiert gewesen. Aber es gibt ja auch Palliativmedizin, ohne dass man jetzt nur Morphin spritzt.
Ja, genau. Es ist in jedem fünften Dienst, das mag ganz gut hinkommen, das wäre auch so mein Eindruck gewesen. Wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, basierend auf diesem Artikel aus der Notfallmedizin Up-to-Date, dann sind 3% aller Einsätze bei Menschen insgesamt in einer palliativen Situation. Das wäre jeder 30. Einsatz ungefähr. Dann sind ungefähr 50% der Palliativpatienten zum Zeitpunkt ihres Todes in einer Klinik eigentlich, also die fallen schon mal raus. Und die Einsätze sind häufig nachts. Das mag jetzt daran liegen, dass, wie du schon gesagt hast, ein Hausarzt zum Beispiel nicht verfügbar ist. der ärztliche Bereitschaftsdienst einfach zu lange braucht oder gar nicht kommt. Das kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Und es resultiert häufig aus Überforderungssituationen der Angehörigen.
Ich glaube auch, dass da noch zwei Faktoren zukommen. Einmal, dass die Angehörigen überfordert sind, aber die aus zwei Gründen überfordert sind. Zum einen, weil sie durch uns, und ich meine jetzt Pflegekräfte und Ärzte in der Klinik, nicht richtig darauf vorbereitet wurden. Die haben den Wunsch, mein Vater, meine Mutter, mein wer auch immer, soll zu Hause sterben.
Sagen die Patienten ja auch ganz häufig, dass so genau. Sie wollen zu Hause sterben.
Die Angehörigen wollen dem dann nachkommen und wenn sie nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, sind vielleicht einfach nicht drauf gefasst, was da auf sie zukommt, gerade bei einem Sterbenden. Zum anderen aber, genau, also zum einen, dass wir sie nicht richtig darauf vorbereiten, zum anderen aber auch, dass trotz richtiger Vorbereitung die Intensität dieser Momente gerade bei Angehörigen vielleicht einfach unterschätzt wird.
Genau, die Vorbereitung ist schlecht, aber auch die Betreuung ist oft schlecht, muss man sagen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die aus den ausgewählten Settings, sag ich mal, aber dass die Angehörigen eine Telefonnummer bekommen und sagen, und wenn es schlechter wird und wenn sie nicht weiter wissen, rufen sie zu ihrer Tages- und Nachtzeit hier diese Nummer an und dann kommt vom SAPV-Team jemand in den nächsten 20 Minuten zu ihnen oder in der nächsten halben Stunde und macht irgendwas und entscheidet, wie es weitergeht.
Ich weiß, dass das bei uns in unserem Bereich, ich möchte gar keinen Namen nennen, weil ich auch nicht möchte, weil ich den Kollegen nur rein fachlich kenne, einen sehr engagierten Hausarzt gibt, der das regelmäßig macht und regelmäßig seine Privatnummer rausgibt für sterbende Patienten. Das ist ja eigentlich das, was man sich wünscht als Angehöriger und auch als Klinikarzt, dass da jemand ist, der den Patienten kennt und der sagt, rufen Sie mich Tag und Nacht an, wenn es hier um einen Sterbeprozess gibt.
Dann komme ich.
Aber es ist natürlich auch viel, was wir den hausärztlichen Kollegen da abverlangen. Weil sie halt immer 24 Stunden Dienst haben.
Ich fände es persönlich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich nachts um 3 dann angerufen werden würde, auch wenn ich weiß, ich habe eigentlich keinen Dienst und müsste jetzt dann losfahren. Ich meine, das ist natürlich Berufsethos hoch 75, das zu machen, aber ich fände es schwierig. Muss ich einfach mal so, müsste ich sehr lange überlegen, ob ich das dann täte. Gut, aber jetzt nehmen wir mal an, wir kommen zu so einem Patienten, wir sind da alarmiert worden hin, Stichwort sage ich jetzt mal akute Luftnot, das ist ja sowas relativ Häufiges. Wie geht man denn da überhaupt vor? Erstmal muss man natürlich eine ordentliche Anamnese machen. Das gestaltet sich schon aus meiner Erfahrung manchmal relativ oder auch häufiger mal relativ schwierig, weil ich den Patienten selber kaum befragen kann, wenn er wirklich in so einer präfinalen Situation ist oder diese starke Dyspnoe hat. Die Angehörigen sind oft relativ aufgelöst, sage ich mal, und wollen eigentlich nur, dass das Leid gelindert wird und kommunizieren aber oft auch gar nicht, dass es eigentlich palliativ ist. Das heißt, ich muss mir irgendwie anders behelfen. Dann helfen natürlich Arztbriefe, wenn denn welche verfügbar sind und sie gut geschrieben sind oder halt vielleicht eine Patientenverfügung, die vorliegt, wobei die Patientenverfügung mir jetzt ja nicht als Notarzt sagt, ja, es ist zumindest hier eine Krankheit, die mit weiterem Überleben nicht vereinbar ist. Da muss man natürlich klären, weiß der Patient eigentlich Bescheid, wenn die Angehörigen sagen zum Beispiel, ja, das ist Krebs im Endstadium hier, das ist palliativ oder der wird daran sterben, dann muss man natürlich sich irgendwie erstmal auf einen Stand bringen, hat der Patient das überhaupt realisiert oder hat man einfach das jetzt für ihn entschieden, weil im Endeffekt zählt ja der Wille des Patienten und nicht das, was die Angehörigen gerne hätten. Das ist ja immer sowieso ein Interessenkonflikt, in dem man
als Arzt dauernd ist.
Genau, der Patient möchte zum
Beispiel als Notfallsanitäter und als Pflegekraft auch.
Also immer genau, der Patient möchte gerne zu Hause sterben, sage ich jetzt mal, in der konkreten Situation. Die Angehörigen sind aber überfordert und sagen, das kriegen wir hier nicht hin. Sie haben Sorge, dass der leidet hier. Sie möchten, dass er in die Klinik kommt. Was macht man dann? Wie löst du das, Torben?
Ich denke, dass dem Patienten mehr geholfen ist, wenn die Angehörigen die einzigen sind, die pflegen können, ihn dann doch in die Klinik zu bringen. Und dann versuche ich in unserem Bereich, ihn auf eine der Palliativstationen unterzubringen, weil ich beide kenne und finde, dass beide sehr, sehr, zumindest für den Sterbeprozess, sehr, sehr gute Betreuung liefern. Ich weiß, Palliativstation heißt nicht Sterbestation. Mir ist absolut bewusst, dass eine eigentliche Palliativstation eine andere Zielsetzung hat. Aber auch die Sterbenden mit überforderten Angehörigen sind in der Palliativstation oft sehr, sehr gut aufgehoben.
Betreut, das finde ich auch.
Genau, ich versuche die da unterzubringen, den Patienten dann zu Hause zu lassen, weil man sagt, er möchte ja zu Hause bleiben. Mit einer inadäquaten Pflegesituation halte ich für schwierig. Ich verstehe auch, dass auch man das begründen kann. Aber
ja, es ist, aber ich bin da ganz bei dir. Es ist auf jeden Fall, es ist ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. Jetzt überhaupt gar nicht juristisch oder so, sondern ethisch, moralisch, muss man ja sagen. Ne? Das ist übrigens auch ganz spannend, bei diesem ganzen Palliativmedizin-Thema ist mal eins der wenigen Themen, wo es juristisch nicht so schwierig ist, sondern wo es eigentlich nur darum geht, was denkt man selber oder wie sind die eigenen Werte so. Gut, was kann ein bisschen helfen? Es gibt den sogenannten Kieler, in Anführungsstrichen, also Kiel wie die Stadt, Palliativausweis, den kann man online abrufen unter palliativnetzkiel.de. So ein schönes gelbes Dokument, der erinnert mich ein bisschen an einen alten Impfpass oder an die Anästhesieausweise. Und da kann man auf der ersten Seite gleich ersehen, da kann der, den füllen immer der Hausarzt oder der betreuende Arzt und der Patient gemeinsam aus. Es wird von beiden unterschrieben und da steht gleich Reanimation, ja oder nein gewünscht. Mhm. Möchte man noch ins Krankenhaus, ja oder nein? Und natürlich, was die Hauptdiagnose ist, was eigentlich der Grund ist, dass es überhaupt diesen Ausweis gibt. Das ist ein sehr schönes Tool, aber ich habe das in der Praxis ehrlich gesagt noch nie erlebt. Ich habe schon erlebt, dass ich mal irgendwo hingekommen bin und da war Patientenverfügung und alle Ärzte und so schon alles aufgelistet von den Angehörigen. Das war sehr vorbildlich, aber so einen Ausweis habe ich noch nie gesehen. Hast du das schon mal gesehen?
Nein, so einen Ausweis habe ich noch nicht gesehen. Ich habe, aber wie du auch, schon sehr, sehr differenzierte Angehörige gesehen, die das sehr, sehr gut dargestellt haben.
Ja. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viel, auch ein bisschen Theorie dahinter. Leute, die sich Gedanken gemacht haben. Wir wollen ja nicht nur über unsere persönlichen Ansichten und Erfahrungen hier sprechen, sondern auch ein bisschen, was sich Leute überlegt haben. Und zwar gibt es nach Wiese et al. Notfallkategorien bei Palliativpatienten. Es gliedert sich von erstens bis sechstens. Und es ist, insofern würde man jetzt sagen, ist eigentlich, was soll das, ist ja palliativ, aber wenn man darüber nachdenkt, dann macht das eigentlich Sinn. Notfallkategorie 1 ist nämlich ein zusätzlicher Notfall, der unabhängig von der Grunderkrankung auftritt. Also zum Beispiel ein Herzinfarkt bei einem Patienten, der in Wirklichkeit ein Prostatakarzinom hat. Mhm. Metastasiertes Prostatakarzinom. Dann gibt es Notfallkategorie 2, Komplikationen an der Palliativtherapie. Zum Beispiel eine, was weiß ich, Tumorblutung bei Bestrahlung oder sowas. Dann Notfallkategorie 3, neue Symptome kommen hinzu. Zum Beispiel Luftnot. Warum auch immer, maligner Pleuraerguss, keine Ahnung. Oder Bronchusinfiltration durch ein Bronchialkarzinom, sowas halt. Dann Notfallkategorie 4, bekannte Symptome der Grunderkrankung werden schlimmer. Zum Beispiel Durchbruchsschmerz oder Krampfanfälle. Das ist ja so häufiger Grund, muss man auch sagen. Notfallkategorie 5, definiert als primär psychosoziale Krise. Also Angehörige überfordert. Patient überfordert, kommt zu Hause nicht mehr klar, irgendeine psychische Ausnahmesituation, kann ja viele Gründe haben, geht ja nicht nur um pflegerische Probleme, kann ja auch sein, dass zum Beispiel mit Kindern es irgendwie nicht geht, wenn du junge Palliativpatienten hast oder was weiß ich. Ne? Und Notfallkategorie 6, erstmalige Feststellung einer palliativ zu versorgenden Erkrankung. Zum Beispiel Patient wird, sag ich mal, blutig in Anführungsstrichen entlassen aus dem Krankenhaus, also mit ausstehender Histo. Und wird alles schlecht, du kommst dahin und dann, ja, wir haben übrigens gerade hier die Pathobefunde bekommen und du guckst da drauf und sagst, ja, also diese, nach allem, was du weißt, ist das hier ein Pankreaskarzinom, Pankreaskopfkarzinom, Zustand nach Wippel, R1 resiziert, die Lebenserwartung ist also sehr begrenzt, sag ich mal. Das sind so die Dinge, ja. Also da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen und da muss man natürlich irgendwie sein Konzept ändern oder anpassen und sicherlich wird man einen Patienten, der einen zusätzlichen Herzinfarkt hat, zum Beispiel zu seiner bestehenden Grunderkrankung, anders beraten und behandeln als jemanden, der jetzt zum Beispiel eine primär psychosoziale Krise hat oder der auf einmal jetzt Luftnot hat, sage ich mal. Ist ja völlig klar. Ne?
Da möchte ich kurz dafür plädieren, ein bisschen Fahrt rauszunehmen. Wir sind im Rettungsdienst ja und das bin ich auch immer sehr, sehr schnell. Und manchmal bereue ich es im
Nachhinein. Einladen und losfahren.
Genau, bereue ich es im Nachhinein, wenn unsere ersten Maßnahmen nicht so greifen, dann ist ja immer schnell dieses, wollen wir nicht schnell ins Krankenhaus fahren? Also gerade wenn die Transportwege nicht so lang sind. Und ich glaube, dass wir gerade im Notarztdienst diese Gespräche gut führen können mit den Angehörigen. Gut führen können wir sie, weil wir den besten Betreuungsschlüssel haben, den wir im gesamten Klinikverlauf dieses Patienten haben werden, im Rettungsdienst haben.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Wenn NEF da ist, haben wir eine 4:1 Betreuung. Ja. Besser geht's nicht. die 10 Minuten den Angehörigen zur Seite zu nehmen und zu sagen, gibt es eine Patientenverfügung und so, die haben wir immer. Und auch die 5 Minuten bei einem Patienten, wo der Angehörige sagt, ich muss die noch kurz raussuchen, zu warten, die haben wir auch meistens. Ja, wir sollten uns da nicht unnötig stressen bei diesen Patienten. Wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr auf diese Traumapatienten geprimed. Was ist die wichtigste Flüssigkeit in der Traumaversorgung?
Diesel. Oder Kerosin.
Ja, Patienten schnell in die Klinik bringen. In der Traumaversorgung ist das sicherlich so. In der Inneren ist das schon nicht immer so. In der Inneren sollte man sich auch schon die Zeit für die Versorgung der Patienten nehmen. Ich sage jetzt nicht richtiges Stay and Play, aber zumindest den Patienten komplett durchuntersuchen und nicht zu sagen, ja, das kann er in der Klinik machen, dann liegt er in einer überfüllten Notaufnahme irgendwo rum. Dann bei Maßnahmen, die wir vielleicht hätten, auch im Rettungsdienst ergreifen. Bei palliativen Patienten noch mehr. Wir haben die Zeit, mit den Angehörigen zu sprechen und die ersten Therapien einzuleiten im Rettungsdienst.
Genau. Ich sehe, Torben ist schon wieder hier ganz emotional dabei. Aber
ja, es ist doch eigentlich emotional. Aber
er hat natürlich völlig recht. Also das ist definitiv so. Und ich erlebe auch immer wieder, das liegt natürlich auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass wir alle, ich will mich da gar nicht ausnehmen, auch tendenziell so ein bisschen genervt sind davon, dass jetzt wieder irgendwie, also nicht jetzt von dem Palliativpatienten an sich, sondern von dieser Gesamtzahl an Patienten, die man die ganze Zeit erlebt und die auch natürlich teilweise absurde Forderungen oder Vorstellungen haben von dem, was da jetzt passiert, ne? Oder nachts um 3 anrufen, weil sie irgendwie meinen, sie müssen jetzt irgendwie jetzt mal ganz dringend zum Notfall-MRT ins Krankenhaus, weil sie die Rückenschmerzen seit 6 Wochen nicht mehr aushalten und der fachärztliche Termin in der Ambulant erst in 3 Wochen ist. Und das dürfen wir aber, müssen wir, so viel Professionalität müssen wir an den Tag legen, dass wir das in so einer Situation eben nicht an den Patienten auslassen, sondern dass wir uns da die Zeit nehmen, weil wenn nicht gerade der Mann auf der Autobahn ist, ist es jetzt ja nicht essentiell, dass wir uns innerhalb der nächsten 2 Minuten wieder frei melden.
Genau.
Also das muss man einfach ganz klar so sagen. Und wenn es der Mannfall eintritt, wird mein Melder wahrscheinlich trotzdem aufgehen. Ja, also.
Und ganz ehrlich, also außer jetzt wirklich große Städte, die ich sag mal jetzt mal mehr als 5 NEFs zur Verfügung haben. Bei uns würden wir immer angefragt werden, wenn was wirklich Wichtiges ist, ob wir nicht abkömmlich sind.
Genau.
Immer.
Ja. Gut. Es gibt auch ethische Grundsätze zur Behandlung von Palliativpatienten. Da passt es, glaube ich, ganz gut rein. Im Prinzip geht es erstens darum, zu beachten, dass der Patient seine Autonomie wahrt. Das klingt jetzt ein bisschen nach Pflegetheorie, aber das heißt eigentlich Übersetzung, der Patient hat immer das letzte Wort. Das heißt, wenn der Patient dem Palliativpatient sagt, er möchte auf gar keinen Fall ins Krankenhaus, dann nützt es auch nichts, wenn wir ihm 3000 Mal sagen, ja, wir denken, aber es wäre für alle Beteiligten besser und vielleicht ist ihre Situation auch besser, so wie Torben das gerade gesagt hat, der Argumentation kann ich absolut folgen, aber wenn er das auf Teufel komm raus nicht will, können wir ihn nicht zwingen und dann müssen wir das respektieren. Dann ist unser Ziel in der Palliativversorgung Symptomkontrolle. Das heißt, wir wollen dem Patienten Gutes tun. Das Schlechteste, finde ich immer, was man machen kann, ist Patienten grundsätzlich, aber das gilt natürlich auch für Palliativpatienten, im Besonderen ist sie unterzutherapieren oder überzutherapieren. In dem Fall des Palliativpatienten ist natürlich eher die Untertherapie das Problem. Dass man zum Beispiel aus Angst vor Komplikationen, zum Beispiel einer Atemdepression, jetzt Morphin nicht hochdosiert oder dem Patienten keine Benzos zukommen lässt, unter dem Motto, dann wird er noch abhängig. Ja, ich meine, selbst wenn. Ich meine, ich würde jetzt auch einem Raucher, der ein Bronchialkarzinom im Endstadium hat, nicht mehr verbieten zu rauchen. Was soll das? Oder die Menschen jeden Tag erzählen, ja, es kommt, weil sie rauchen. Ja. Das ist ja Quatsch. Also der Zug ist abgefahren, um es mal auf Deutsch zu sagen. Also ja. Bringt uns auch nicht weiter. Dann wollen wir natürlich Schaden vermeiden für den Patienten. Das heißt vor allen Dingen in diesem Kontext des palliativmedizinischen Patienten, wir machen keine unindizierten Behandlungen. Ja, also wir zum Beispiel irgendwelche OPs noch nach dem Motto, hier, dann machen wir nochmal irgendwas, keine Ahnung was jetzt, da versorgen wir noch die und die Fraktur oder so, wenn das keinen Sinn mehr hat. Oder wir machen und bieten noch eine Dialyse an, obwohl wir genau wissen, das bringt noch 48 Stunden und führt zu keinem signifikanten Überlebensvorteil. Und jeder Patient, gerade der palliativ ist, aber das ist natürlich auch was Grundsätzliches, bekommt gleiche Medizin. Egal, ob der privat versichert ist, kassenversichert ist, nicht versichert ist oder welche Herkunft er hat oder was weiß ich. Das sollte aber ja sowieso eigentlich klar sein, aber das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Und das gilt in diesem Kontext natürlich auch für den ehemaligen Alkoholiker, der sich irgendwie jetzt sein Ösophaguskarzinom zugezogen hat und irgendwo rumliegt und auch nicht mehr weiterkommt. Ne? Also, ja. Das Problem, was wir im der Palliativmedizin auch so ein bisschen haben, ist, einheitliche Therapie zu finden für den Patienten. Die optimale zu finden, ist wirklich schwierig, weil jeder Palliativpatient natürlich anders ist, so wie jeder Patient auch im generell. Wenn der Patient nicht ansprechbar ist, wissen wir sowieso gar nicht, was wir tun sollen. Da müssen wir eben uns auf die Angehörigen oder Patientenverfügung verlassen. Auch da gilt natürlich, wir wollen eine Symptomkontrolle irgendwie erreichen, das heißt Schmerzen lindern, Angst nehmen, vielleicht dieses finale Rasseln wegbekommen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Was kann man machen? Schmerztherapie ist eins der großen Probleme in der Palliativmedizin. Haben wir alle schon erlebt wahrscheinlich. Akute Schmerzen werden in der Palliativmedizin als Durchbruchschmerzen bei bezeichnet. Da gibt es so oft so Werbung, ja, Fenta-Nasenspray zum Beispiel oder sowas. Manche Patienten haben das, andere Patienten haben das nicht. Im Endeffekt ist es so, dass aber viele Patienten, die Palliativpatienten sind, schon eine Dauerschmerztherapie mit Opiaten haben, mit Pflastern zum Beispiel oder eben irgendwelchen Retard-Tabletten und so. Und da müssen wir jetzt natürlich irgendwie arbeiten mit dem, was wir in der Notfallmedizin zur Verfügung haben. Es nützt ja nichts, dem zu sagen, ja, da kleben wir jetzt einfach noch ein zweites Fenster, Fenta-Pflaster dazu. Also das wird ihm in dem Moment ja nicht helfen, in der akuten Schmerzspitze. Und da ist die Faustregel, 10-20% der verordneten Tagesopiatdosis als Bedarfsmedikation zu geben. Wenn es einen guten ambulanten palliativmedizinische Versorgung gibt, haben die das meistens schon angesetzt. Mhm. Aber das kann man problemlos dazugeben. Und dazu gibt es Äquivalenztabellen. Mhm. Zum Beispiel hat die AGNN in ihrer Pocket-Fibel eine ganz schöne Äquivalenztabelle, aber auch sonst findet man bei Google, wenn man Opiat-Äquivalenztabelle eingibt, ungefähr sofort 3000 verschiedene Tabellen, die einem alle weiterhelfen. Die Universität in Göttingen hat auch eine, die bei uns an der Tafel hängt, also da gibt es verschiedene. Einfach kurz umrechnen, das Fenta-Pflaster zum Beispiel in, also das Fenta-Retard in der Fenta-IV-Dosis oder wie auch immer. Es sollte nicht so sein, dass man den akuten Durchbruchschmerz als alleinigen Grund für eine Krankenhauseinweisung hernimmt. Also dass man jetzt sagt, ja, der Patient hat eine Schmerzexacerbation, ich nehme ihn jetzt ins Krankenhaus zur Schmerzeinstellung. Erstens muss man fairerweise sagen, dass wahrscheinlich der landet dann in irgendeiner internistischen Abteilung, in einer Notaufnahme, hat trotzdem seine Schmerzen. Und da sitzt jetzt nicht einer, der jetzt heute sagt, nein, da machen wir die Schmerzen, da erhöhen wir jetzt mal die Medikation und schicken ihn hinterher wieder nach Hause, sondern das wird dann auf einen längeren stationären Aufenthalt hinauslaufen. Und ob das der Patient wie ich will, ist die große Frage. Und eigentlich ist da der primäre Ansprechpartner im Endeffekt, wenn er denn verfügbar oder erreichbar ist, natürlich der Hausarzt. Das heißt, den sollte man noch versuchen zu kontaktieren, um zu erreichen, dass der am nächsten Tag dahin geht oder...
Ja. Ich glaube, das, was du sagst, ist ganz, ganz wichtig und deswegen will ich nochmal kurz betonen, guckt euch, diese Tabelle ist leicht zu googeln, wir haben heutzutage alle Smartphones, guckt euch diese Tabelle einmal an, wenn der eine dauerhafte Opiat-Behandlung hat. Ich sage jetzt zum Beispiel mal Hydromorphon beim Tumorpatienten höher dosiert, 12 Milligramm zweimal täglich.
Ja.
Kommt ja durchaus vor. Wenn ihr da 10 Morphin versenkt, ist das quasi gar nichts.
Ja. Da lacht er.
Also das, da könnt ihr keinen großen analgetischen Effekt erwarten. Das heißt, guckt einmal in diese Tabelle an, was hat er, was muss ich jetzt geben, um diese 10% ungefähr zu erreichen, wenn er nicht selbst schon was da hat oder es nicht mehr schlucken kann und es ist kein Nasenspray da oder so, was kann ich IV geben? Und dann kann es auch mal sein, dass man dann doch bei Dipi oder sogar Fentanyl landet, weil man mit Morphin einfach gar nicht mehr auf die Dosis kommt.
Genau. Ja. Dann das Morphin, ich halte vom Morphin zur analgetischen Therapie in Notfallsituationen sowieso nichts, aber außer im ACS, aber das ist ein anderes Thema.
Auch im ACS kann man es diskutieren, genau, zumindest, aber genau. Wo ich drauf hinaus will, ist, dass man sich schon die Mühe machen sollte, da einmal ein Auge drauf zu haben,
genau, und nicht
pauschal 10 Morphin zu versenken.
Nach dem Motto, wird alles besser, dann wird vielleicht eine Dyspnoe besser, aber sonst auch wenig. Und
einen palliativen Patienten kann man auch nach einer Fentagabe vielleicht zu Hause lassen, wenn er sonst immer schon
absolut. Also da muss man keine Angst haben. Ne? Genau. Also das sollte schon, da möchte ich ganz klar für eintreten, dass man nicht jetzt aus dieser Fenta-Gabe jetzt dafür dann sagt, jetzt habe ich dem ja 0,2 Fenta gegeben, also der muss jetzt dringend ins Krankenhaus, nicht, dass er hier die Apnoe kriegt.
Ja.
Ne? Also Das würde ich aber trotzdem gut dokumentieren, ne? Dass man das mit den Angehörigen besprochen hat und so weiter und so fort. Ja, absolut. Also nicht irgendwie sich da am Ende in sowas reinreiten. Zweites Problem, also jetzt haben wir die Schmerztherapie. Zweites Problem, Übelkeit. Häufiges Problem, häufiger Grund, Schmerzmittel, die der Patient bekommt, Opiate sind alle übelkeitsfördernd. Da muss man müssen wir ein bisschen gucken. In Zeiten von Pogos ist das natürlich super zu gucken, hat er vielleicht doch einen Subilius, kann man mal schauen oder mal auskultieren, wie sind die Darmgeräusche. Ist da ein Problem, dann ist schon eher ein Grund da für eine Krankenhauseinweisung. Ansonsten kann man natürlich mit den klassischen Antiemetika, die wir im Rettungsdienst immer verwenden, Alkoholtupfer, aber natürlich auch Womex oder Ondansetron ganz gut arbeiten und muss deshalb den Patienten nicht mitnehmen, wird aber ehrlich gesagt natürlich selten eine Notarztindikation sein. Also ich glaube nicht, dass wir beide wegen Übelkeit zu einem Palliativpatienten alarmiert werden.
Wird eher selten sein, aber gerade mit Alkoholtupfer, wenn Übelkeit was Zusätzliches ist, wenn das bei den Patienten wirkt, kann man den Leuten ja schön was an die Hand geben. Das kann jeder Angehörige selbst machen.
Genau, das hilft gut. Probieren Sie es einfach, wir probieren es mal zusammen aus. Wenn es dann gut hilft, das machen Sie mal so weiter. Genau. Dann für mich gefühlt das häufigste Symptom, auch häufiger als die Schmerzexazerbation, Dyspnoe, also Luftnot. Ursachen können viele sein, das kann präfinales Problem im Prinzip sein, also wirklich, dass der Patient Luftnot hat und im Rahmen dessen so auch ein Lungenödem entwickelt, oder es kann maligner Pleuraerguss sein, den man eigentlich noch ganz gut therapieren kann, indem man das abpunktiert. Da ist natürlich dann auch ein Grund für eine Einweisung da, wenn das der Hausarzt nicht macht. Manche Hausärzte machen das ja auch. Aber erstmal muss man akut ja irgendwas tun und da ist natürlich Morphin das Medikament der Wahl, also meins zumindest. Ich denke deins auch, oder? Ja, bei Dyspnoe
auf jeden Fall.
Meine Intensivmedizin-Dosierung ist 5 Milligramm IV plus 5 Milligramm Subkutan. Das kommt natürlich ein bisschen immer drauf an. Ganz karaktisches Öhmchen finde ich schwierig mit so. Dann würde ich wahrscheinlich die 5 IV machen und die 5 Subkutan erstmal weglassen. Und dann gucken, wie es wird. Sollte das nicht helfen, die 5 plus 5, erstens kann man höher gehen, aber das finde ich dann schwierig, dann würde ich vielleicht ein Benzo mit dazu nehmen, dann kann man es mit Midazolam IV versuchen oder auch nasal, wenn man keinen Zugang hat, das muss man auch, aber das ist mit dem Morphin natürlich schwierig, obwohl man das immer subkutan geben kann, oder Diazepam oder Lorazepam, Bukal kann man auch machen, ja. Nur bei Benzos wäre ich mit der mit der Dosierung ein bisschen zurückhaltender, genau, danke, als mit dem Morphin, weil da wirklich manche Leute auf 1 Milligramm schon mit Apnoephasen, gerade in Kombination mit Opiaten, dann reagieren, die auch dann mal einen Sterbeprozess, so möchte ich es mal formulieren, deutlich beschleunigen können. So vielleicht, wie man das gar nicht will. Also, aber gut. Dann gibt es noch dieses finale Rasseln. Das kennen alle und das versetzt immer Angehörige in Angst und Schrecken. Verständlicherweise, wenn man das nicht kennt und denkt, oh, der Patient erstickt ja, dabei bewegt er eigentlich in erster Linie ganz viel Sekret in seinem Oropharyngealbereich von oben nach unten oder von links nach rechts. Was kann man da machen? Im Prinzip kann man eigentlich Buscopan geben. Das ist in Studien ganz gut untersucht. Bis zu 20 Milligramm IV hilft deutlich besser als alles andere, was man tun kann.
Okay.
Ist für mich auf dem NEF mittlerweile die einzige Indikation für Buscopan, muss ich sagen.
Ja.
Also den kolikartigen Schmerz haben, wissen wir ja eigentlich, dass das... Ja,
die Darmkoliken.
Ja.
Aber gut. Die Nierenkoliken sind...
Eigentlich refraktär. Also da kann man das Buscopan endlich mal einer sinnvollen Verwendung zuführen. Ansonsten kann man aber auch nicht viel tun, außer natürlich Aufklärungsarbeit leisten und den Angehörigen sagen, ja, das gehört leider dazu, aber er oder sie verspürt es nicht als Luftnot. Ne? Das ist ja immer wichtig. Und dann Morphin geben und sagen, jetzt, wir kriegen das hin und seelischen Beistand leisten. Ein viertes, sehr eindringliches Problem, was ich auch schon gehabt habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das schon gehabt hast, sind Blutungen. Ich hatte schon mal einen Patienten nachts um 3 mit, ja, es hieß GI-Blutung, im Endeffekt war es sehr, sehr viel Blut auf sehr wenig Quadratmeter, kombiniert mit einem toten Patienten in der Mitte, der ein Bronchialkarzinom hatte, das rupturiert ist, wie soll ich ja. das, oder ein großes Gefäß erodiert hat im ja. Endeffekt. Und er hat das alles nach außen getragen und es, der hat vom Bett bis zum Waschbecken, in das er sich übergeben wollte, den Weg hat er nicht mehr geschafft. Also es war so eine massive Blutung. Deshalb ist die Empfehlung, die ich jetzt geben möchte, mit, ja, da machen wir einen Verband und machen gegebenenfalls Adrenalintupfer drauf. Die ist ganz nett, wenn es irgendwo in einem Bereich ist, wo man wirklich von außen dran kommt und man noch eine Chance hat. Das sind, wird aber eher kleinere Tumoren betreffen. Alles, was wirklich groß ist, kann entweder nur interventionell oder gar nicht gestillt werden. Und dann gelten wieder andere Prinzipien der Palliativmedizin. Im Endeffekt möchte ich dafür plädieren, egal was ich jetzt erzählt habe, man sollte sich immer überlegen, wie man selber behandelt werden wollen würde, wenn man in dieser Situation wäre. Und sich dann fragen, würde ich wollen, dass ich jetzt ins Krankenhaus komme? Würde ich wollen, dass ich jetzt hier Schmerzen leiden muss? Oder würde ich wollen, dass ich jetzt ein bisschen mehr Morphin bekomme, sage ich mal, und es dafür zu Hause heute Nacht noch sein kann und dann vielleicht morgen früh nicht aufwache? Das ist jetzt überhaupt keine Aufforderung dazu, irgendwas zu machen. Ich sage das einfach nur, das wäre das, was ich persönlich wollen würde. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wichtig finde ich, gerade solche Einsätze hinterher zu debriefen mit dem Team. Also, dass man gerade auch mit unerfahrenen, jüngeren Kollegen darüber spricht. Auch, dass man nicht den Eindruck erweckt, wir haben ja nicht, halten ja nicht alles getan. Sondern im Endeffekt muss man diesen Menschen, diesen Kollegen erklären, dass man mit dem, was man vielleicht getan hat, indem man eine adäquate Analgesie gemacht hat oder mit dem nicht mit ins Krankenhaus genommen hat, dass man da viel mehr getan hat als mit maximaler Medizin. Das gehört halt auch zum Job. Es ist halt leider so und es wird in Zukunft sicherlich nicht weniger, sondern eher mehr werden, muss man auch sagen. Die Punchlines am Ende eigentlich, ja, der Willen des Patienten zählt. Wir machen nur das, was der Patient will. Natürlich versuchen wir einen Kompromiss irgendwie zwischen den Interessen der Angehörigen und den Interessen des Patienten herzustellen. Das, was Torben gesagt hat, dass wir eben uns die Zeit nehmen, dass wir da auch wirklich mal, wenn das dann eine halbe Stunde dauert, dann ist das halt so. Mhm. Was ich auch schon gemacht habe, ich habe mich am Anfang des Einsatzes, haben wir uns darauf geeinigt, wir fahren auf gar keinen Fall ins Krankenhaus. Dann hat der RTW sich wieder freigemeldet. Und das NEF ist da geblieben.
Man kann
und
sich ja sogar als NEF abkömmlich melden. Man
genau,
kann ja
sagen, aber,
ich brauche hier jetzt noch einen Moment, aber wenn was anderes ganz Dringendes ist, dann piept uns ja
genau,
halt an.
Genau. Die Angehörigen einzubeziehen ist immer natürlich super und wirklich versuchen, den Kontakt zum Hausarzt herzustellen oder falls es eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung gibt, die irgendwie zu erreichen. Das ist manchmal wirklich schwierig und das kommt ganz auf die Region an, in der ihr tätig seid. Das ist wirklich von, da habe ich schon alles erlebt, von super SAPV bis hin zu gar nicht existent. Da gibt es alles, aber sehr wünschenswert ist es natürlich, dass ein Palliativpatient von Leuten betreut wird, die ihn kennen und nicht von dem Notarzt, der jetzt sich innerhalb von 3 Minuten irgendwie einen Überblick verschaffen musste und eigentlich im Endeffekt nicht viel tun kann, außer entscheiden, Krankenhauseinweisung ja oder nein, Schmerztherapie. So oder so, ja. Dann mitnehmen sollte man noch Tagesdosis von der Dauermedikation als 10-20% davon als Bedarfsmedikation für den Durchbruchsschmerz. Und wenn ein Notfall besteht, unabhängig von der Grunderkrankung, dann wirklich darüber mit dem Patienten auch zu besprechen, zu sagen, da die, über die Krankenhauseinweisung wirklich sehr dezidiert nachzudenken und zu sagen, dann auch vielleicht zu sagen, ganz explizit, naja, Sie haben jetzt vielleicht einen Herzinfarkt, daran müssen Sie ja nicht akut versterben, weil mit dem Prostakalzium, das ist ja palliativ, aber damit können Sie noch ein Jahr leben. Das wären mir wichtige Dinge.
Vielen Dank, Johannes. Ich finde, ein super wichtiges Thema, da könnte man noch viel, viel länger drüber reden. Das Problem ist, dass da ja einfach zwei Welten aufeinander prallen. Zum einen unsere, ich überspitze es jetzt mal, maximalinvasive auf Stabilisierung und Heilung gepolte Notfallmedizinwelt. Also präklinische Notfallmedizin ist ja schon so ein bisschen so. Und der genauso bedürftige Patient, der aber, wo es viel mehr um Anamnese geht, um Gespräche, vielleicht auch um Gespräche mit den Angehörigen, wo man einfach, vielleicht ist gar nicht der Patient, der dem schlecht geht, sondern die Angehörigen sind überfordert und wir müssen uns einfach mal 10 Minuten oder 20 Minuten mit den Angehörigen hinsetzen und denen das erklären, wie das Rasseln oder auch, dass sie überfordert sind mit der Hygiene oder wie auch immer, also mit der Körperhygiene des Patienten. Und das kann man vielleicht auch im Gespräch lösen. Und diese Zeit sollten wir uns nehmen und vielleicht mal kurz von unserer schnellliebigen, invasiven Notfallmedizin runterkommen.
Genau, das Life in the Fast Lane quasi mal kurz von links auf rechts ausscheren.
Und alles, was wir gerade erwähnt haben, natürlich etwas anders, trifft auch die Intensivmedizin.
Ja.
Auch hier kann man gute Palliativmedizin machen, wenn man sich die Zeit dafür nimmt und das Mindset umstellt. Das ist natürlich in der Zeit von knappen Intensivbetten manchmal sehr, sehr schwierig, aber auch die Zeit sollte man versuchen, sich zu nehmen.
Genau. Also es ist wirklich, mir liegt es am Herzen, das Thema. Also es ist, ich finde es wirklich wichtig. Und am Ende fragt euch einfach, wie ihr es selber für euch wollen würdet. Und ich glaube, die meisten...
Oder für eure Angehörigen, ja, wenn ihr noch deutlich jünger seid.
Genau, aber die meisten Leute, die die ich so erlebt habe oder erlebe, die in der Medizin tätig sind, die haben auch einen ganz realistischen Blick eigentlich. Trotzdem muss man sich immer selber wieder daran erinnern, dass man da irgendwie vielleicht manchmal doch ein bisschen hart ist, auch zu anderen. Und irgendwie seinen medizinisch abgebrühten Blick sozusagen auf die Sachen hat und sagt, ja, es ist jetzt halt so, ne? Das geht zu Ende, es war doch klar. Man muss auch immer antizipieren, dass es für die Patienten vielleicht nicht so klar besprochen ist, wie für uns, wenn wir den Arztbrief aufmachen und irgendwas da lesen.
Ja, und auch da, ohne dass ich jetzt irgendwen kritisieren möchte, aber nur weil etwas im Arztbrief aufgeschrieben ist, ist es noch lange nicht so klar kommuniziert worden, wie wir uns das manchmal wünschen.
In diesem Sinne.
Das ist das Ende unserer September-Folge, unserer ersten, ich nenne es jetzt mal Remote-Folge, weil es an verschiedenen Tagen aufgenommen wurde und in vielen verschiedenen Settings. Nichtsdestotrotz hat es uns wie immer Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, bewertet uns auf iTunes, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Schreibt uns Kommentare, sowohl also überall, wo man das kommentieren kann. Wir freuen uns wirklich, mit euch zu diskutieren. Wenn wir mal nicht ganz so schnell antworten, dann ist das keine böse Absicht. Aber ihr hört ja am Anfang unseres Podcasts eigentlich immer, dass wir auf alle Kommentare versuchen einzugehen. Ja.
Ja. Ich glaube, im Großen und Ganzen mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Außer genau. unsere Standards, die wir auch gerade bei der äußeren Präsentation wieder gebracht haben.
Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Impuls fühlen.